Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Tschechows Iwanow ist so etwas wie ein Antiheld. Der Adelige hatte einst reformerische Ideen und war tatendurstig. Doch dann hat er die Kurve nicht gekriegt, ist gescheitert, pleite, ausgebrannt. Wie der Zufall es so will, hatte das Stück gleich zweimal heute Abend Premiere. Am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg hat die Intendantin Karin Bayer das Drama inszeniert. Am Schauspielhaus Bochum der Intendant Johann Simons. Diese Bochumer Aufführung dauert noch ungefähr eine halbe Stunde. Wir werden nachher direkt über beide Aufführungen sprechen und da werden sich vielleicht ganz interessante Vergleiche ergeben. Beginnen werden wir mit einer Opernpremiere. Tatjana Gürbatschar hat in Nürnberg Massenets Manon inszeniert. Eigentlich sollte die hübsche, aber rührend naive Manon Lescaut ins Kloster, doch der schmucke Student Degrieux verliebt sich in die junge Dame und brennt mit ihr durch. Jeder, der sich ein bisschen mit Opern auskennt, weiß, das kann nicht gut gehen und tatsächlich erleben die beiden eine wahre Odyssee, Aufstieg und Fall und schließlich der finale Tod von Manon in den Armen ihres Geliebten. Mehrfach wurde dieser Stoff vertont, unter anderem von Jules Massenet. Seine Oper wurde 1884 in Paris uraufgeführt. Am Abend hatte das Werk am Staatstheater in Nürnberg Premiere. Inszeniert hat Tatjana Gürbatschar und Franziska Stürz hat die Aufführung für Fazit gesehen und ist jetzt live zugeschaltet. Frau Stürz, guten Abend.
Guten Abend aus Nürnberg.
Wie viel Naivität steckt denn in Manon und wie viel verführerisches Kalkül? Wie sieht denn die Regisseurin Gürbatschar diese Figur?
Also am Anfang ist Manon auch bei Tatjana Gürbatschar eine naive junge Frau, ein Mädchen, das im Faltenrock mit Wollpulli an das Tor zu einer Welt kommt. So zeigt sie das hier in Nürnberg, die begehrenswert ist anscheinend. Also da gibt es eine Restricted Area, in die viele Menschen wollen und die heißt dann Paris. Dazu muss man gleich sagen, dass das Bühnenbild eben von Marc Weger überhaupt nicht klare Verortung bietet, sondern eben ein Fantasie. Raum ist, der so eine Halbwelt eigentlich zeigt. Es ist ein mehrfaches Glühlampentor. Da ist also auch schon so ein bisschen das Revue oder die Unterhaltungswelt mit gezeigt. Und dann gibt es in der Mitte so einen spiegelnden Laufsteg, der eben in diese andere Welt führt. Und dazwischen gibt es eben so Halbweltfiguren. Und das sind Frauen im Glitzerfummel mit Teufelshörnchen und eben laszive Frauen und Zuhälter und eigentlich Halbweltfiguren, dreckige Figuren, bei denen es nur um Geld und Sex geht. Und in dieser Zwischenwelt bleibt die Manon irgendwie stecken. Und natürlich hat sie von ihrer Naivität dann relativ schnell das meiste verloren. Sie sagt aber auch von sich, dass sie eigentlich ins Kloster soll, weil sie ja so sehr die Vergnügung liebt. Also da ist schon etwas in ihrem Charakter drin.
Also ein bisschen Halbwelt heißt auch so ein bisschen Carmen, ein bisschen Traviata und so ein bisschen Lolita vielleicht auch?
Alles drin, genau. Also daraufhin entwickelt es sich in den restlichen vier Akten dann oder nach dem ersten Bild, dass dieser Weg von Manon gezeigt wird vom Bunny. Also wenn sie sich mit dem Degrieux dann abmacht nach Paris und da in ihrer kleinen Kammer erstmal ein bisschen Liebespaar mit ihm ist, was ihr aber dann nicht mehr reicht, dann wird sie vom Bunny eben zur Femme Fatale. Und diese Femme Fatale scheitert dann und geht zugrunde, weil sie es übertreibt und ist dann am Schluss eben ein völliges Wrack. Also da kann man dann wieder den Abstieg auch erleben.
Kann man denn sagen, dass sie ein selbstbestimmtes Leben führt oder wird sie geführt?
Naja, das ist eben, das ist schwer zu sagen aus der heutigen Sicht. Also man würde sagen, sie tut es alles aus eigenem Antrieb und Wunsch. Sie hat aber nicht besonders viele Alternativen. Und das ist genau das, was Tatjana Gürbatschar auch zeigt. Sie zeigt halt eigentlich eine Welt, in der dann Menschen gar keine Alternativen mehr haben. Es ist nicht die normale Gesellschaft, in der Bildung zum Beispiel ein Ausweg wäre, sondern da geht es eben wirklich nur ums sich verkaufen für die Frauen. Also mehr wird da auch nicht gezeigt, auch nicht von Tatjana Gürbatschar. Insofern ist ihre moderne Deutung oder auch eine Deutung, die Kapitalismuskritik als Zentrum haben sollte, verliert sich eben in dieser extremen Zeichnung dieser Halbwelt. Also da bleibt es einfach stecken in lauter Glitzer und mit Typen, die einfach alle übel sind.
Jetzt haben wir nur über Manon gesprochen. Natürlich spannend auch die Figur des Degrieux, diese unbedingte Liebe, die er ja irgendwie in den Griff bekommt, aber nicht in den Griff kriegt.
Nee, er ist natürlich auch naiv. Er ist auch ein Hilfloser, ein Idealist. der mit seinen Idealen da einfach scheitert an den ganzen Fieslingen, von denen er umgeben ist. Der einzig Ehrenhafte ist dann eben noch sein Vater, der ab und zu mal auftaucht. Aber ansonsten, selbst die Kirche wird ja als geldgierig und nicht besonders hilfreich gezeigt, obwohl er sich in die Kirche flüchtet. Also Massenet wollte ja auch diesen einen Akt in der Kirche spielen lassen, wo er sich der Degrieux dann als Priester weihen lassen möchte, um Manon vergessen zu können. Das wird hier auch ganz schön gezeigt, immer im gleichen Bühnenbild. Also auch die Kirche ist in diesem schwarzen Raum mit Glühbirnen dann verortet bei Tatjana Göbertscha, und da stehen halt noch ein paar Kerzen rum. Das ist eine Schwäche in der Inszenierung, dass es immer in diesem gleichen Raum bleibt, sodass man irgendwo da ein bisschen gelangweilt wird auf Dauer.
Wir wollen über die Musik sprechen und zunächst einmal ein paar Takte Musik hören. Eleonore Maguère hat die Manon gesungen. Hier hören wir sie mit einem Ausschnitt aus dem dritten Akt. Die Sopranistin Eleonore Maguère als Manon. Guido Johannes Rumstadt hat die Aufführung dirigiert. Frau Stürz, wie hat Ihnen denn die Sopranistin gefallen? Wie hat sie diese Partie gelöst?
Also wirklich großartig verkörpert. Das ist eine kräftige Stimme. Sie hat also große Dramatik auch gezeigt und vor allen Dingen auch grandios dargestellt. Also wirklich ein großes Lob an Eleonore Maguère. Auch Tadeusz Schlenk hier als Chevalier Degrieux hat also wirklich mit großer Stimme hier schöne Töne produziert. Man muss sagen, dass mir ein bisschen, also die französische Eleganz abgegangen ist. Es gibt Möglichkeiten, Massenet unterschiedlich zu präsentieren. Er bietet wahnsinnig viele Facetten. Man muss auch sagen, dass noch die Dialoge auf Deutsch gesprochen wurden. Also es gibt ja kleine Dialoge in dem Stück und die wurden eben auf Deutsch gesprochen. Gesungen wurde dann wieder auf Französisch, und da braucht es, also Französisch zu singen braucht ein sehr, sehr gutes Gespür. Das war vielleicht ein bisschen fränkisch doch noch heute Abend, aber insgesamt sehr süffig, sehr verspielt, auch vom Orchester. Großes Lob an den Chor und an das gesamte Ensemble mit tollen Stimmen.
Also für Sie eine anregende Aufführung. Wie hat denn das Nürnberger Publikum reagiert?
Das war sehr verhalten. Also ich glaube, das Nürnberger Publikum hat einen anderen Geschmack. Also das eben dieses Grelle, es war auch wirklich ein bisschen dick aufgetragen in der Optik. Ja, also diese reine, diese Zeichnung von Figuren, die also Sexsklaven sind und im Kunstleder da auftreten und nur eigentlich dreckig sind, ist auch ein bisschen sehr eindimensional. Ich fand trotzdem, dass die Personenführung großartig war, dass großartig gespielt wurde und dass es eine große Spannung auch trotzdem hatte. Aber da sind die Nürnberger nicht so der Meinung gewesen. Die waren da sehr, sehr verhalten oder teilweise ungehalten.
Jules Massenets Manon am Staatstheater in Nürnberg. Live aus Nürnberg war das Franziska Stürz. Frau Stürz, Dankeschön.
Gerne.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Eine Villa direkt am Berliner Wannsee, gediegenes großbürgerliches Ambiente. Am 20. Januar 1942 saßen dort 15 hochrangige Vertreter des NS-Regimes unter der Leitung von Reinhard Heydrich zusammen, dem Hauptorganisator des Holocaust. Dort wurde beschlossen, wie die europäischen Jüdinnen und Juden vernichtet werden sollten. Als Wannsee-Konferenz ging diese Besprechung in die Geschichtsbücher ein. Die idyllisch gelegene Villa beherbergt seit einigen Jahren eine Gedenkstätte und ein Bildungszentrum. Morgen öffnet der Außenminister Heiko Maas die neue Dauerausstellung dort. Das Besondere, es ist eine inklusive und barrierefreie Ausstellung. Was das bedeutet, das sagt uns Claudia van Laak.
Am Anfang stand eine Erkenntnis. Die bisherige Ausstellung mit komplexen akademischen Texten passt nicht mehr zu den Besucherinnen und Besuchern. Mehr als die Hälfte sind Ausländer, viele von ihnen Israelis, also weder deutsche noch englische Muttersprachler. Besucher ohne Uniabschluss sollen die Texte ebenfalls verstehen können, sagt Hans-Christian Jasch, Direktor der Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz.
Das ist einfache Sprache, ja. Also auf Englisch ist es Plain English und auf Deutsch ist es einfache Sprache. Sie sehen das, also es folgt immer dem Ansatz, dass sozusagen in jeder Linie im Prinzip ein Gedanken ist, dass die Sätze auf Hauptsatz, Nebensatz runtergebrochen sind, was es ermöglichen soll, diese Texte möglichst schnell zu erfassen.
Wann wird eine Vereinfachung zu einem Fehler? Darüber haben die Kuratoren lange diskutiert. Darf man zum Beispiel ganz allgemein von Nazis sprechen, wenn in Wirklichkeit bestimmte Tätergruppen gemeint sind? Fühlt sich das bildungsbürgerliche Publikum abgeschreckt, wenn es mit 5 Wortsätzen konfrontiert wird?
Ja, also mit dieser Kritik müssen wir rechnen. Allerdings bietet die Ausstellung über zahlreiche Medienstationen und auch über die Exponatauswahl auch die Möglichkeit, sich zu vertiefen.
Die Ausstellung für alle ist ein Experiment, ein teures, technisch ausgefeiltes Pilotprojekt für mehr als 2 Millionen Euro. Um auch Blinden und Sehbehinderten einen Zugang zur Thematik zu verschaffen, sind Tast- und Hörstationen eingerichtet. Blinde können auf einer Karte erfühlen, wo und in welchem Ausmaß Massenerschießungen in den besetzten sowjetischen Gebieten stattfanden. Sie können hören, wie der jüdische Geschäftsmann Richard Stern, der sein deutsches Vaterland liebte, auf den NS-Boykottaufruf »Kauft nicht bei Juden« reagierte.
Ist der deutsche Jude nunmehr ein Mensch zweiter Klasse geworden, den man nur noch als Gast in seinem Vaterland duldet?
Das fragt Richard Stern in dem Flugblatt, das er am 1. April 1933 vor seinem Geschäft verteilt. Der Aufruf der Nationalsozialisten, nicht bei jüdischen Geschäftsleuten einzukaufen, empört ihn.
Wir fassen diese Aktion gegen das gesamte deutsche Judentum auf als eine Schändung des Andenkens von 12.000 gefallenen deutschen Frontsoldaten jüdischen Glaubens.
Für die Form dieses Projekts sind wir definitiv die Ersten, denn es gibt viele Beispiele, wo Museen entschieden haben, Inklusion, Barrierefreiheit zu implementieren. Aber zumindest vom Stand, den wir wissen, sind das dann Projekte, wo man sich immer entschieden hat für eine spezifische Gruppe und ein Projekt, wo wirklich alle unterschiedlichen Bereiche zusammengefasst wurden. Das ist das Erste.
Erläutert die Leiterin der Bildungsabteilung im Haus der Wannsee-Konferenz, Elke Griglewski. Die Kuratoren haben die Ausstellung gemeinsam mit sogenannten Experten in eigener Sache konzipiert. Rollstuhlfahrer, Menschen mit Lernschwächen, Blinde saßen zusammen, haben ihre Wünsche und Anforderungen eingebracht. David Zoldan hat diesen Prozess begleitet.
Also grundsätzlich haben wir viel darauf geachtet, dass es eben eher wenig partikulare Lösungen mitgibt, sondern vor allem Mehrwert für viele hier geschaffen wird. Und das ist, glaube ich, ein Ergebnis, das diese Herangehensweise auch mitgezeitigt hat. Beispielsweise für die Screen Designs oder die Tastpläne nicht nur auf die Bedarfe von Blinden und Sehbehinderten mitzuachten. Das war schon die Prämisse, aber doch auch zu gucken, wie Menschen mit Lernschwierigkeiten auch mit den Produkten mit umgehen können und wie das auch für die einen Mehrwert mit darstellt.
Der Anspruch, es allen recht zu machen, führt allerdings zu einer Gestaltung, die das eigentliche Exponat, nämlich die Villa am Wannsee, in den Hintergrund rücken lässt. Führungselemente auf dem Fußboden, an denen sich Blinde orientieren können. Taststationen, unter denen ein Rollstuhl Platz hat. Technologisch aufgerüstete Ausstellungsmöbel mit Bildschirmen und Touchscreens. Geradezu futuristisch anmutende Informationsmaschinen. All das dominiert die historischen Räume. Der gesellschaftlich progressive Ansatz in allen Ehren, hier wäre weniger mehr gewesen.
Utopia jetzt, das ist das Motto, unter dem der Bundeskongress der freien darstellenden Künste steht. Am Donnerstag hat er in Berlin im Theater Hebbel am Ufer begonnen. Morgen wird er zu Ende gehen. Oliver Kranz hat den Kongress für uns besucht. Hier sein Zwischenbericht.
Früher sprach man von der freien Szene und hat es mit einem schwer überblickbaren Bereich zu tun. Experimentierfreudig, anarchisch, wild, kaum auf einen Punkt zu bringen. Die Künstler sprachen nicht mit einer Stimme, was ihrem politischen Einfluss nicht gerade zuträglich war. Heute gibt es den Bundesverband der freien darstellenden Künste, der 2300 Mitglieder hat und etwa 26.000 Kulturschaffende im gesamten Bundesgebiet repräsentiert. Eine durch und durch geachtete Institution. Zur Eröffnung des Kongresses sprachen die Kulturstaatsministerin Monika Grütters und der Berliner Kultursenator Klaus Lederer. Der Prestige- und Bedeutungszuwachs der freien Szene ist mit Händen zu greifen. Und das Alternative? Janina Bendusky, die Vorsitzende des Bundesverbands, holt tief Luft.
Das Kongressprogramm ist aus einem Abstimmungsprozess in der Szene entstanden. Wir denken schon, dass eine gewisse Form von professionalisierten Gesprächsformaten eine gewisse Freiheit erst ermöglicht.
Deswegen gab es zum Auftakt des Kongresses einen Workshop zum Thema »Wie kommuniziere ich effektiv? Wie kann ich Kritik äußern, ohne zu verletzen?« Das zeigt, wie viel den Organisatorinnen an konstruktiven Gesprächen liegt. Es sollen Visionen entworfen werden, aber auch konkret umsetzbare Konzepte. Zum Beispiel zu den Themen Diversität, Nachhaltigkeit und Solidarität, die in sogenannten utopischen Räumen diskutiert werden. Jeweils 14 Stunden haben die Organisatorinnen dafür eingeplant. Die Beteiligung hält sich allerdings sehr in Grenzen. Das lange Format kommt nicht gut an. Und das ist doch kein Wunder, denn es gibt andere, kürzere und ebenfalls wichtige Veranstaltungen, die parallel laufen. Als gestern Martina Grohmann vom Theater Rampe in Stuttgart und der Hamburger Kultursenator Carsten Broster über die Freiheiten der Kunst diskutierten, war der Saal voll.
Die eine Gefährdungsdimension ist die, die alle miteinander hier im Raum kennen. Das ist schlicht die Frage, stehen die Ressourcen zur Verfügung, um Kunstfreiheit in Anspruch nehmen zu können? Und da würde ich die Unterscheidung zwischen öffentliche Förderung gut, privatwirtschaftliches sozusagen Selbsterwirtschaften schlecht, nicht in der Schärfe halten, wie das der eine oder andere tut, gerade in Zeiten, in denen wir durchaus erleben können, dass die öffentliche Hand aufgrund von Wahlergebnissen, aufgrund von politischen Situationen an der einen oder anderen Stelle im Land in eine Situation gerät, wo es nicht mehr selbstverständlich ist, dass ich davon ausgehen kann, dass ich den wohlmeinenden, sich aber ansonsten heraushaltenden Förderer auf Seiten des Staates habe.
Für einen Kultursenator ein bemerkenswertes Statement. Die Zeiten, in denen sich Kulturpolitik auf die Verteilung von Fördergeldern und ein bisschen Standortmarketing beschränken konnte, seien vorbei, sagt Carsten Broster.
Kunst und Kultur sind jetzt eines der Hauptauseinandersetzungsfelder der politischen Debatte. Dafür hat die AfD gesorgt. Die AfD kulturalisiert Politik und politisiert Kultur.
Wie man sich gegen Angriffe von rechts zur Wehr setzen kann, ist ein großes Thema des Kongresses. Und auch das ist bemerkenswert. Während es der freien Szene früher vor allem um einen fairen Anteil an den öffentlichen Fördergeldern ging, streitet sie heute für die Kunstfreiheit an sich. Doch auch über das Finanzielle wird diskutiert. Wie lässt sich eine faire Bezahlung freier Künstler erreichen? Janina Benduski betont:
Wir erhoffen uns sehr, dass unser Konzept der Empfehlung von Honoraruntergrenzen für selbstständige Arbeit sich weiter durchsetzt. Das hat der Bundesverband bereits vor 5 Jahren verabschiedet, aber ist immer noch nicht in allen Bundesländern und allen Kommunen wirklich durchgesetzt.
Doch Schritt für Schritt kommt der Bundesverband diesem Ziel näher, mit sachlichen Argumentationen und realistischen Forderungen. Doch was ist mit den Utopien, die im Titel des Kongresses eingefordert werden? Janina Benduski schlägt vor, in Zukunft mehr auf Nachhaltigkeit zu achten.
Also Nachhaltigkeit ist ja nicht nur ein Konzept, was rein auf ökologischen Kriterien basiert, sondern das bedeutet ja insgesamt ein substanzielles Arbeiten, in dem man sich schon überlegen kann, wo zum Beispiel zu viele Premieren passieren. Also wie lange können Stücke leben? Wie werden die nachhaltig auf Tour gebracht? Wie können sozusagen Menschen auch nachhaltig an einer übergreifenden Idee arbeiten? Und dieser Punkt des Ausstiegs aus der reinen Projektlogik, aus der kurzfristigen Zyklen von Kunstproduktion hin zu so einem nachhaltigen, gesellschaftsbasierten Arbeiten, ist, glaube ich, eine Fragestellung, die für uns schon sehr interessant ist.
Die letzte Veranstaltung des Kongresses, die morgen von 10 bis 14 Uhr laufen wird, heißt Hallo Realität. Sie soll die visionären Ideen, die bei den vorherigen Diskussionsveranstaltungen zur Sprache kamen, bündeln und konkrete Forderungen formulieren. So viel Realismus muss sein. Schließlich will sich der Bundeskongress der freien darstellenden Künste als politisch handlungsfähige Institution präsentieren.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Peter-Huchel-Preis geht in diesem Jahr an den Tübinger Lyriker Henning Zybritzky. Das hat die Jury in Freiburg bekannt gegeben. Der Peter-Huchel-Preis wird vom Südwestrundfunk und dem Land Baden-Württemberg seit 1984 alljährlich für ein herausragendes lyrisches Werk vergeben. Er ist mit 10.000 Euro dotiert. Henning Zybritzky erhält den Preis für seinen aktuellen Gedichtband Vogelwerk. Marie-Dominique Wetzel.
52 Vögel aller Arten hat Henning Zybritzky in seinem Gedichtband Vogelwerk versammelt. Er beobachtet sie bei der Futtersuche, beim Vogelflug und beim Überlebenskampf. Doch es geht dem Lyriker nicht um vogelkundliche Beschreibungen. Den Porträts jeder einzelnen Vogelart ist immer auch ein Selbstporträt des lyrischen Subjekts eingeschrieben, so die Jury. Der Preis erinnert an den Lyriker Peter Huchel und wird an dessen Geburtstag am 3. April in Staufen im Breisgau verliehen.
Der Sprecher des indischen Ladenbesitzers Apu in der beliebten Zeichentrickserie Die Simpsons zieht sich zurück. Grund sind anhaltende Rassismusvorwürfe. Zuschauer kritisieren den markanten Akzent, mit dem der weiße Schauspieler und Sprecher Hank Azaria den Inder Apu darstelle. Den Autoren der Serie wird vorgeworfen, mit der Figur zu viele indische Stereotype zu bedienen. Sie haben noch nicht entschieden, wie es mit der Figur weitergeht. Political Correctness kann nach Ansicht des Kritikers Dennis Scheck in der Literatur barbarisch sein. Es störe ihn, wenn Begriffe wie Neger oder Zigeuner aus Kinderbuchklassikern von Autoren wie Astrid Lindgren oder Ottfried Preußler verbannt werden. Die kritisierten Wörter seien Bezeichnungen, die nur Tölpel heute noch verwenden, die keinerlei sprachliche Sensitivität besitzen, aber eben auch Begriffe, die in vergangenen Zeiten alltäglich waren. Er halte auch nichts davon, Autoren nach ihrer politischen Einstellung zu bewerten, sagte Scheck der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Er forderte, dass wir aufhören, in Schwarz und Weiß zu denken, dass wir die Graustufen wahrnehmen, dass wir realisieren, dass man ein glühender Nazi und ein guter Künstler sein kann, dass man Antisemit sein kann, wie der späte Theodor Fontane, und gleichzeitig mit dem Stechlin Weltliteratur schreiben kann. Fernsehstar Sir Patrick Stewart alias Captain Jean-Luc Picard hat sich gegen eine weitere Erforschung des Weltalls ausgesprochen. Kurz vor Beginn der neuen Star Trek-Serie sagte er, das Geld würde gebraucht, um den Planeten Erde besser und stärker zu machen. Die Erde sei durch den Klimawandel im Begriff zu verschwinden. Der 79-jährige Stewart wurde in den 80er und 90er Jahren mit der Science-Fiction-Serie Raumschiff Enterprise, das nächste Jahrhundert, in der Rolle des Captain Jean-Luc Picard weltweit eine Kultfigur. Die neue Streaming-Serie Star Trek Picard knüpft daran an. In Berlin fand gestern Abend die Deutschlandpremiere statt.
Die Ivanov-Aufführung in Bochum ist noch nicht zu Ende. Gleich werden wir hier in Fazit darüber sprechen, über die Ivanov-Inszenierung am Abend auch in Hamburg. Wir ziehen deshalb heute ausnahmsweise die Kulturpresseschau von Klaus Pokatzki vor mit seinem Blick in die Feuilletons der vergangenen Woche.
Eine Krise ist der beste Anlass und die günstigste Zeit, um über Führungskräfte zu sprechen. Das lasen wir in der Tageszeitung Die Welt als philosophische Handreichung zur Kunst des Entlassens. Tiefschürfende Gedanken einer wahren Führungskraft sind das, die auch nicht verschweigt, warum Entlassungen manchmal nicht so über die Bühne gehen, wie man es sich vorgestellt hat. Wladimir Putin heißt unser handreichender Philosoph. Die Welt gab einen Text von ihm wieder, der 2009 in einer russischen Zeitschrift veröffentlicht wurde. Es ist zum Beispiel klar, dass jeder normale Mensch für die Verwirklichung jener Aufgaben kämpft, mit denen er betraut wurde. Erfahren wir da noch und schweben mal ganz rasch von den Mauern des Kreml ganz weit hinter andere Mauern, wo sich gerade viele Führungskräfte fragen, mit welchen Aufgaben ein Mann noch betraut ist, der sich doch eigentlich zurückziehen wollte. Hatte er nicht 2013 bei seinem Rücktritt verkündet, künftig für die Welt verborgen zu bleiben? Fragte Christ und Welt, die Beilage der Wochenzeitung Die Zeit. Von Demut und Unterordnung kann bei Papst Benedikt XVI. Keine Rede sein, musste Andreas Oehler aber feststellen, angesichts der Tatsache, dass der Papa Emeritus seinen Nachfolger auf dem päpstlichen Stuhle ganz heftig angeht. Das ist eine Geschichte, die das Zeug hat, das Gespenst der Kirchenspaltung heraufzubeschwören, fand die Neue Zürcher Zeitung. Der emeritierte Benedikt XVI. Hat gemeinsam mit Kardinal Robert Sarra, dem Leiter der römischen Gottesdienstkongregation, im französischen Verlag Fayard ein Buch herausgebracht, schrieb Jan-Heiner Tück. Beide Verfasser wenden sich vehement gegen eine Reform der Zulassungsbedingungen zum priesterlichen Amt. Es geht um den Zölibat, das allerkatholischste Heiratsverbot für Priester. Reformkräfte im Vatikan möchten den Zölibat zumindest für bestimmte Regionen lockern. Und der amtierende Papst Franziskus scheint dafür Sympathien zu haben, etwa wenn es um entlegene Gebiete wie die pazifischen Inseln geht. Das genügt offenbar, dass die Truppen zum letzten Gefecht blasen, hieß es in Christ und Welt, wo allerdings auch darauf hingewiesen wurde, dass der zurückgetretene Papst mit dem frisch erschienenen Zölibatsbuch aber nicht so viel zu tun haben möchte. Benedikt will nun offenbar nichts Genaueres über das Buch gewusst haben. Er betont nun plötzlich, er sei nicht Co-Autor dieses Werkes, schrieb Andreas Oehler. Kardinal Robert Sarah hat sich, so die Neue Zürcher, in einer Stellungnahme entschieden gegen den Vorwurf der Instrumentalisierung zur Wehr gesetzt. Die Publikation sei mit dem emeritierten Papst abgesprochen gewesen. Das lief über Twitter und spätestens hier denken wir sind nicht im Vatikan, wir sind im Weißen Haus beim trumpigen Donald. Schwieriger ist es, eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, wies uns Wladimir Putin auf die Grundlagen des Schaffens hin. Und noch schwieriger ist es, die Leute dazu zu bringen, dass sie auch arbeiten. Das muss man können und manchmal auch reichlich leiden. In dieser Woche ist ein königliches Paar aus dem Rampenlicht getreten und hat damit die gnadenlos feindselige Presse empört, stand in der Süddeutschen Zeitung zur Selbstentlassung von Prinz Harry und seiner Herzogin Meghan aus dem Dienst der britischen Monarchie. Meghan Markle ist in sehr geringem Maße nicht ganz weiß, schrieb die Schriftstellerin A.L. Kennedy. Sie ist ein Fernsehstar, schön, eloquent, attraktiv und mit königlichem Nachwuchs verbunden. Aber für das britische Establishment zählt nur, weiß zu sein. Harrys Mutter, also Lady Di, wurde von der gleichen Presse zu Tode gehetzt, die jetzt seine Frau verleumdet und seinen Sohn mit einem Äffchen vergleicht und hasserfüllte Krokodilstränen vergießt. Als Tochter eines weißen Amerikaners und einer Afroamerikanerin passte Markle gut nach Großbritannien, das europäische Land mit der höchsten Zahl an ethnisch gemischten Ehen, erinnerte die Neue Zürcher. Endlich, so freuten sich viele, repräsentierte ein Mitglied des Königshauses Normalität. Meghan Markle versprach frischen Wind in Buckingham Palace. Den gab es, doch er wehte aus einer anderen Ecke als gedacht, schrieb Marion Löndorf. Die Braut musste rassistische Anfeindungen erleben. Da helfen auch die besten philosophischen Handreichungen aus Russenland nichts. Im Prinzip ist ein Konflikt als solcher nichts Schlimmes, meinte Wladimir Putin in der Welt. Nur sollte er einfach dazu führen, dass es zu einer optimalen Lösung kommt. Wir hören da noch einen anderen Ratgeber. Man will sich doch streiten mit der Person, die man liebt, weil man nicht immer einer Meinung sein kann. Das lasen wir in einem Interview der Welt. Das wäre doch total langweilig. Man muss doch seine eigene Meinung haben, gab uns der amerikanische Musiker Jason Derulo seine Tipps fürs Beziehungsleben. Wenn meine Partnerin zumacht, bin ich vielleicht zu weit gegangen. Sie soll nur mit jemandem zusammen sein, der das versteht. Wladimir Putin hätte das nicht schöner ausdrücken können.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Und nun zu den beiden Iwanow-Aufführungen des Abends in Hamburg und in Bochum. Iwanow, ein russischer Gutsbesitzer, er hat viele Reformideen, doch er ist pleite und fertig mit den Nerven und mit seinen Mitmenschen. Und er ist, wenn man so will, ein Antiheld. Iwanow war Tschechows erstes abendfüllendes Drama, 1887 die Uraufführung in Moskau. Heute Abend hat es in Hamburg und in Bochum Premiere. In Hamburg hat die Intendantin Karin Bayer inszeniert, mit David Striesow in der Titelrolle. In Bochum hat der Intendant Johann Simons Regie geführt, mit Jens Harzer in der Titelpartie. Und diese Namen sagen schon, das ist hochkarätig besetzt. Über beide Inszenierungen wollen wir jetzt sprechen, und zwar in Hamburg und in Bochum. In Bochum ist Christoph Orem am Telefon. Herr Orem, guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Die Aufführung ist vor wenigen Minuten zu Ende gegangen. Können Sie mit einem Satz Ihren ersten Eindruck, den Sie so mitgenommen haben, schildern?
Also ein großartig eingestelltes Ensemble mit einem charismatisch verhuschten Jens Harzer in der Titelrolle, in einer Inszenierung, würde ich sagen, die wirklich halt so lange gedauert auch hat, dass gerade das Publikum noch klatscht, während wir hier im Telefon sind. Und diese Inszenierung, die diese Stille und Langsamkeit wirklich ausgehalten hat und immer spannend gewesen ist.
Das werden Sie uns gleich näher erläutern, Herr Orem. Und jetzt zu Michael Lages in Hamburg. Er ist dort im Studio. Herr Lages, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Gibt es für Sie sowas wie eine Schlagzeile des Hamburger Ivanovs?
Ja, die Psychopathologie des Verlierers, wenn ich das so kurz fassen darf.
Psychopathologie des Verlierers, da geben Sie mir ein Rätsel auf, Herr Lages. Das, erklären Sie doch schon mal, was es damit auf sich hat.
Naja, also Karin Bayer hat sich in Hamburg ganz konzentriert auf den Seelenzustand des Titelhelden und zitiert nicht umsonst ziemlich viel Thomas Melle im Programmheft, der ja mit der eigenen Krankheit, also diesem Auf und Ab der Psychologie, dem krankhaften Zustand des nicht genau Wissens, wer man gerade ist und ob man sozusagen himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt ist, das wird relativ viel zitiert und das ist auch der Kern der Bemühung auf der Bühne. Die ist völlig leer, es gibt auch keinen Bühnenbildner an diesem Abend, sondern tatsächlich nur diese Menschen, die sich um diesen unentwegt um sich selbst kreisenden Verlierer gruppieren.
Also die Psychopathologie, die wird da so richtig ja seziert irgendwie.
Ja.
Die wird sehr pur dargestellt. Herr Orem, wie war das in Bochum? War die Bühne da auch leer oder in welchem Setting hat das gespielt?
Hier gibt es dann schon einen Bühnenbildner. Johannes Schütz hat da wieder so ein eigentlich für ihn recht typisches Bühnenbild aufgebaut. Man hat so einen Quader, der so aus kupfernen Streben besteht. Das ist sozusagen das Gut, das Haus, natürlich durchsichtig, in dem sich alles abspielt. Und darum herum liegen so ein paar tote Baumstämme. Das sind also zwei Elemente, die da gegeneinander und vielleicht auch miteinander dann in Kontakt treten. Und so ähnlich ist das halt dann auch bei den Figuren. Also man hat den Ivanov, der schon auch gerne im Zentrum des Geschehens ist, aber dann auch gar nicht mehr aufsteht, sondern auf einem Stuhl sitzt und ganz gefesselt ist und auch keine wirkliche Haltung findet und von innen aber zerfressen wird. Ich würde jetzt nicht sagen, dass hier wirklich tatsächlich so ein dezidiertes Psychogramm aufgemacht wird. Dafür ist diese Fassung hier in Bochum, die Johann Simons gemacht hat, auch einfach zu ausführlich. Das ist nicht wirklich konzentriert. Hier werden ganz, ganz viele Aspekte, die typisch für das Stück sind und auch typisch für Tschechow sind, also Melancholie, Schuldenhaftigkeit, eine überkommene Gesellschaft, ein Nicht-Bescheid-Wissen, die werden hier also aufgegriffen und in ganz, ganz vielen Szenen mit sehr, sehr viel Humor aufbereitet.
Wenn Sie sagen, er sitzt gefesselt auf dem Stuhl, wie muss ich mir das vorstellen? Also er ist gefesselt durch das, was um ihn herum geschieht.
So kann man das sagen. Also jetzt natürlich nicht wirklich mit Seilen festgebunden. Aber es ist so, dass er einfach auch nicht mehr weiß, was mit ihm los ist und was in der Welt geschieht. Und er hat sich auch aufgegeben. Und während das am Anfang noch eher so ein auch ironisches, vielleicht zynisches Verzweifeltsein ist, indem er sich da auf einem Stuhl herumdrückt, ist das am Ende dann doch auch so, dass wirklich er so viel Energie und Kraft hat, es so in ihm arbeitet. Und das spielt Jens Harte dann halt auch einfach so toll und hervorragend, dass wirklich die Knöchel weiß hervortreten und doch immer noch so ein schalkhaftes Blitzen in den Augen dann und wann auftaucht. Und wie gesagt, dass das bei dieser ganzen Ernsthaftigkeit und ja auch Schwere des Themas trotzdem sehr stark auch die Leichtigkeit und dieser tolle Humor des Textes zum Tragen kommt.
Also ein Humor einerseits, aber auch diese bedrückte Grundsituation andererseits. 4 Stunden, wir haben es gehört, die Aufführung ist gerade eben zu Ende gegangen. 4 Stunden hat die Aufführung gedauert. Hat das so lange getragen oder war das ein bisschen gedehnt, zerdehnt vielleicht?
Es ist tatsächlich so, dass hier man mit der Langsamkeit und auch gewissen erstarrten Situationen, wenn also die Figuren hinten auf der Bühne die ganze Zeit präsent sind und auch zuschauen und dann tatsächlich auch mal im Vordergrund einfach nichts passiert, dass das aber nicht, also man hat Langeweile dargestellt, aber es war nicht langweilig. Das ist einfach auch durch dieses Setting, dass die Figuren auf der Bühne sich selbst beim Spielen zuschauen und auch miteinander interagieren, auch nonverbal, da ist dann einfach die ganze Zeit so eine Spannung da und so eine Energie auf der Bühne, die also auch natürlich dann bis ins Publikum hineinreicht, was es wirklich zu so einem kurzweiligen Ding gemacht hat, was ich auch da in meinem Eingangssatz meinte mit großartig eingestelltes Ensemble. Mhm. Die sind wirklich voll da und das macht Spaß.
Herr Lages, wenn Sie das hören aus Bochum, war das auch irgendwie kurzweilig in Hamburg? Ich kann mir vorstellen, so wie Sie es bis jetzt geschildert haben, ist das nicht das, die Vokabel, nee, die da trifft?
Nee, es ist auch eigentlich gar nicht komisch. Es ist Tschechows Text, Tschechows Sprache mag sozusagen so eine ironische Melancholie transportieren, aber die Entscheidung, die Rita Thiele, die Chefdramaturgin in Hamburg, und Karin Bayer getroffen haben, ist eine andere. Sie wollen tatsächlich dieses innere Ausgehöhltsein, dieses Nichtwissen, wie man sich selbst in dieser Welt, wie sie ist, zu positionieren hat, um zu überleben und um eventuell auch anderen das Überleben zu ermöglichen. Sie brechen das wirklich ziemlich direkt auf die Gegenwart herunter. Und das verstehe ich auch sofort, weil wenn man dem Tschechow so nachhört, diese Art von Selbst- und Gesellschaftsbeschreibung ist eine, die ist hundertprozentig von heute. Mhm. Und das Ensemble ist auch relativ häufig damit beschäftigt, direkt ins Publikum zu sprechen. Speziell der Arzt Lwow, das ist Samuel Weiss in Hamburg, das ist so der Rechthaber, der Kluge. Man könnte auch sagen, der Klugscheißer, der alles wirklich besser weiß und auch irgendwann mal sagt, ja, ich habe halt recht. Das hat er auch. Aber dadurch, dass er diese Haltung einnimmt, ist er natürlich genau eine von den lächerlichen Figuren, die um diesen Ivanov herum sind auch. Und es gibt eigentlich kein Zentrum aus Sympathie in dieser Aufführung. Bestenfalls die junge Sascha, die zweite Frau, die Ivanov heiraten will, die genau weiß, dass das nicht gut gehen kann, und alle drumherum um sie herum wissen es eigentlich auch. Und nicht umsonst erschießt er sich ja zum Schluss, zumindest in dieser Fassung, in der Hamburger Erfassung. Aber vor allen Dingen wollen Bayer, das Ensemble und das Team zeigen, wie sehr diese Selbstempfindung von Ivanov von heute ist und tatsächlich einen Zustand beschreibt, wie ihn diese Gesellschaft im Moment durchlebt.
Jetzt sollten wir natürlich auch über die Schauspielerinnen und Schauspieler sprechen. Herr Orem, Sie haben vorhin gesagt, Jens Harzer hat verhuscht gespielt die ganze Zeit, oder war das nur so am Anfang? So wirkte das so etwas absichtlich verhuscht?
Nein, natürlich. Also damit meine ich, dass er den Charakter als nicht geerdet natürlich darstellt, als jemanden, der sucht, der nicht Bescheid weiß, der auch gar nicht wirklich in der Welt noch verhaftet ist, der sich auch selbst nicht mehr erklären kann am Ende, warum er so gehandelt hat und warum er jetzt im Unglück lebt. Aber das Ganze eben nicht so aufgezogen, dass er ihn jetzt als hart Depressiven ohne Regungen spielt. Ihm zur Seite als Sascha spielt hier Gina Haller in Bochum, die das Ganze mit einem unheimlichen, also während Jens Harzer eher implodiert, bis er gegen Ende dann auch mal wirklich lauter wird, ist Gina Haller ihm zur Seite als eben diese zweite Frau, für die sich Ivanov dann begeistert, hier so sehr buschikos und laut und nach vorne spielend und mit genau eben auch betonend diesen Aspekt, dass sie hier jemanden retten will und dass sie sich das vorgenommen hat, hier jemanden zu retten, und dass sie eigentlich auch weiß, dass sie ihn nicht retten kann, aber dass sie ein Sturkopf ist und das macht. Und das ist wirklich wunderschön gemacht in einer Szene, wo sie sich im Garten das erste Mal küssen. Da laufen sie in den Bühnenhintergrund, klingeln eine Glocke, tanzen dann miteinander. Deshalb ist die Inszenierung auch so lang geworden, weil es solche Szenen gibt. Ja. Laufen wieder zur Glocke, klingeln nochmal. Und es ist einfach wunderschön, wie die Spannung aufgebaut wird, bis dann endlich dieser Kuss kommt.
Das also in Bochum, Herr Lages, die Schauspielerinnen, Schauspieler in Hamburg, David Striso, Ernst Stötzner, Lina Beckmann, Eva Mattes, also
ja,
namhaft.
Ja, sie ist wieder da. Genau. Ja, dieser David Striso macht das tatsächlich wie eine sehr anstrengende Selbstzerfleischung den ganzen Abend über, den kürzeren Abend über, dauert ja nur 3 Stunden, und ist damit auch vollkommen konzentriert auf einen tatsächlich in sich völlig zerfressenen, aber nicht apathischen. Ich kann mir diesen Jens Harzer wunderbar in dieser Rolle vorstellen. Striso macht es sozusagen als Kampf mit sich selbst den ganzen Abend über. Und das Ensemble drumherum ist fabelhaft, vielleicht sogar ein bisschen zu fabelhaft, weil die Höhe, die Striso setzt mit diesem Selbstekel, mit dieser Selbsthassbeschwörung, die wird nicht immer eingelöst. Aber der Abend bleibt kompakt und ist Gott sei Dank in der Tat auch ein bisschen kürzer.
Zweimal Ivanov von Anton Tschechow im Hamburger Schauspielhaus inszeniert. Von Karin Bayer berichtet hat darüber Michael Lages, und am Schauspielhaus in Bochum Johann Simons hat inszeniert und Christoph Orem hat das berichtet für uns. Herr Lages, Herr Orem, Dankeschön.
Sehr gern geschehen.
Soweit unser heutiges Fazit mit Eckhard Röhlke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.